Ja, auch von mir ganz herzliches Willkommen. Das sind große Schuhe, in die ich da reinsteigen darf für die heutige Moderation von der Amparo. Wir haben ja schon am Vormittag einen sehr tiefen, sehr berührenden Vortrag von der Schwester Maria Dulcissima hören dürfen. Sie hat uns daran erinnert, dass Frömmigkeit alleine nicht ausreicht, dass wir es uns da nicht zu einfach machen dürfen, sondern dass Jesus und Maria mehr von uns wollen. Sie hat uns zwei Gedanken mit auf den Weg gegeben. Als erstes sollen wir uns jeden Tag daran erinnern, dass solange wir uns für besser halten, wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Und das zweite war die Frage, die wir uns auch immer wieder stellen dürfen: Brauchst du eigentlich die Barmherzigkeit? Die Schwester Maria Dulcissima ist schon nach Medjugorje abgefahren und bei uns geht es jetzt auch international weiter mit der Amparo. Luke, ich darf dich gleich herauf bitten. Du bist stilecht mit einem Fächer, also bist echte Spanierin. Es wird jetzt weitergehen, du wirst uns weiter Tipps, Ratschläge, Wege zeigen, wie wir den Weg zur Heiligkeit weitergehen dürfen. Und ich durfte schon einige Vorträge von dir hören und freue mich jetzt schon sehr auf den heutigen. Danke dir.
Wartet noch mit dem Applaus. Also, am Vormittag habt ihr die Schwester Maria Dulcissima gehört. Jetzt kommen die sauren Gurken. Es gibt einen Satz im Evangelium, den ich liebe und ich trotzdem immer stecken bleibe. Und zwar, der Satz ist Galater 4,4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Als die Zeit erfüllt war, welche Erfüllung ist das? Was will uns Gott damit sagen? Die Zeit für uns Menschen war erfüllt, die Zeit für Gott, für seinen Sohn. Aber von einer Frau geboren und dem Gesetz unterstellt. Das heißt, Gott sagt uns ganz deutlich, es geht um euch, es geht um die Erde, die Zeit auf der Erde. Und was hat sich damals so getan auf der Erde? Was war damals so die zeitgeschichtlichen Ereignisse damals? Als Christus auf die Welt kommt, ist die Welt hellenistisch, griechisch geprägt. De facto haben alle Juden fast nur mehr Griechisch gesprochen, kein Hebräisch mehr. Es hat die griechische Philosophie geherrscht, die 500 Jahre vor Christus schon philosophiert wurde, wo unser Sinn ist. Aristoteles hat schon von einem Gott gesprochen, aber er wusste nicht genau, wie dieser Gott heißt. Die griechische Philosophie hat uns eines gezeigt, und zwar die Vernunft. Und zu dieser Zeit möchte Christus auf die Welt kommen. Es ist sehr interessant, weil sogar die Heilige Schrift hat einen Unterschied in seinen Büchern. Wenn man die Bücher des Alten Testamentes liest, man muss nicht alle lesen, wenn man die Bücher liest, merkt man einen Unterschied im Stil. Die ersten Bücher sind sehr vom Gesetz geprägt. Die letzten Bücher sind die sogenannten Weisheitsbücher. Das ist schon ein Unterschied. Weisheit. Und darunter fallen die Sprichwörter, das Buch der Weisheit, Kohelet wenn man diese Bücher liest, merkt man, die sind viel moderner. Moderner, weil man die Vernunft anwendet. Ich meine, früher haben sie auch die Vernunft angewendet. Aber es war mehr auf das Gesetz eingehen. Und zur Zeit Jesu, und Jesus spricht auch ganz anders, als Mose gesprochen hat. Jesus hat gesprochen mit Gleichnissen, mit Logik, damit die Menschen mitkommen. Was will ich damit sagen? Ich möchte sagen, das Christentum, das Christus uns gebracht hat, ist eine Religion, die den Verstand anwendet. Wir dürfen verstehen, wir dürfen Fragen stellen. Es ist nicht selbstverständlich in allen Religionen. Das wissen wir auch ganz genau. Das Christentum ist eine Religion, die den Verstand herausfordert, aber nicht widerspricht. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Wir glauben nicht blind. Wir glauben, weil wir verstehen können. Und was wir nicht verstehen, ist nicht widersprüchlich. Es ist nur übernatürlich. Es übersteigt unsere Natur, aber es widerspricht der Natur nicht. Und das ist ein Unterschied. Das Christentum ist für den Menschen geschaffen. Und deswegen, wenn wir sagen, Christus ist gekommen, und sehr oft sagt man, was hat Christus gebracht? Man sagt immer, die Liebe. Aber ich möchte heute sagen, er hat uns auch den Verstand gebraucht. Er hat uns auch die Wahrheit gebracht. Und für die Wahrheit brauchen wir einen Verstand. Und deswegen sage ich, jetzt kommen die sauren Gurken, weil es ist vielleicht ein bisschen, ich möchte euch herausfordern, aber eben, wir sind alle fake. Mein Thema heißt heute Freiheit und Vertiefung oder Freiheit und Tiefe. Und mit dem Wort Freiheit, ich weiß nicht, was ihr alle verbindet, man verbindet sehr vieles. Aber ich möchte heute mit euch ein bisschen die Freiheit durchgehen, weil man kann das Christentum ohne Freiheit nicht verstehen. Nicht verstehen. Je nachdem, wie wir mit den Begriffen Wahrheit, Liebe, Schönheit, Gesetz, Güte, je nachdem, wie wir damit umgehen, verstehen wir die Freiheit oder verstehen wir sie nicht. Und ohne Freiheit können wir weder die Wahrheit noch die Liebe noch irgendetwas verstehen. Das ist deswegen sehr wichtig, dass wir die Freiheit richtig verstehen und richtig anwenden. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ein Dokument herausgegeben, das sehr umstritten war. Das Dokument heißt Dignitatis Humanae, also über die Würde des Menschen. Und in diesem Dokument hat zum ersten Mal die Kirche die Religionsfreiheit irgendwie klar definiert. Ich sage, es war umstritten, weil Lefebvre ist einfach daran gescheitert und hat das nicht akzeptiert. Warum? Das erkläre ich gerade, nicht wegen Lefebvre, sondern wegen uns. Die Kirche hat in diesem Dokument eine Vertiefung der Lehre Christi gemacht. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil hat die Kirche behauptet, die Wahrheit hat das Recht, sich durchzusetzen. Und die Kirche hat tiefer verstanden, dass die Wahrheit nicht das Recht hat, sondern die Person, die das Recht auf Freiheit hat. Das ist der Unterschied. Die Person hat das Recht auf Freiheit, auf Wahrheit. Nicht die Wahrheit setzt sich mit Gewalt um. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und deswegen Religionsfreiheit, weil wir die Wahrheit nicht mit Gewalt durchsetzen können. Ich finde es sehr schön, diesen Schritt. Ich finde überhaupt alle Schritte der Kirche sehr schön, weil sie immer mit Freiheit getan haben. Weil Gott die Kirche den Menschen dem Lehramt der Kirche in die Hand gegeben hat, damit sie sich weiter vertieft. Und es darf Vertiefung geben, obwohl die Offenbarung schon abgeschlossen ist. Also die Person hat ein Recht auf Wahrheit. Und das verändert sehr viel. Und leider gibt es einige Mitgeschwister von uns, Christen, die eben meinen, nein, die Wahrheit soll sich durchsetzen durch alle Mittel. Aber eben das Zweite Vatikanische Konzil hat das sehr klar herausgeschrieben und sehr schön geklärt. Gut, also wie kommen wir zu diesem Begriff der Freiheit und wie verbinden wir alle Begriffe, die ich bis jetzt genannt habe? Wahrheit, Liebe, Schönheit, Gute. Gut, der Mensch hat, jetzt einmal ganz anthropologisch und sehr einfach gesprochen, der Mensch hat einen Verstand, einen Willen und Gefühle. Okay? Hat jemand einen anderen Vorschlag? Gut. Verstand. Der Verstand neigt zu Wahrheit. Deswegen lernen, Neues sehen, auf der Suche sein nach. Vielleicht weiß der Verstand nicht einmal, dass er die Wahrheit sucht, aber er fühlt sich angezogen. Der Wille neigt zum Guten. Immer zum Guten. Vielleicht könnt ihr sagen, nein, es gibt Menschen, die das Böse wollen. Nein, es gibt Menschen, die das Böse tun, weil sie glauben, dass es gut ist. Es gibt sogar den Mensch, der dem Leben ein Ende setzen will, glaubt, dass es gut ist, das Leben zu beenden. Aber er sucht ein Gut. Okay. Und die Gefühle wären ein Vortrag wert, aber es ist jetzt nicht viel Zeit dafür. Die Gefühle sind immer, sie zeigen immer, es ist wie ein Thermometer, wie es mir geht, kommen die Gefühle. Sie passen sich an meinen Zustand an. Sie begleiten uns, sind Begleiterscheinungen meiner Begeisterung oder meines Trauerzustands oder was es sei. Gut, also Wahrheit, das Gute, und der Mensch ist auf dem Weg dorthin. Und dafür hat uns Gott ein Instrument gegeben, das ist die Freiheit. Die Freiheit ist, als hätten wir ein Auto, mit dem wir fahren, und zwar zur Wahrheit, zum Guten. Die Freiheit ist nicht das Ziel. Die Freiheit ist ein Mittel zum Ziel. Heute hat man den Eindruck, dass es heißt, du, weißt du was, Hauptsache frei. Ich muss immer sagen, nein, Hauptsache gut. Und ich würde mich freuen, dass du das Gute frei tust. Aber Hauptsache frei, Freiheit ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht das Auto, sondern das Ziel, mit dem ich mit dem Auto fahre. Ohne Freiheit komme ich natürlich nicht hin. Aber bei der Freiheit picken zu bleiben, ich fahre lieber nirgends hin und putze jeden Tag das Auto und ich bin so frei und das Auto ist wunderschön, aber ich fahre nirgends hin, tut mir leid. Ich habe lieber ein Eis als 5 Euro in der Tasche. Das heißt, die Freiheit fordert uns heraus, uns auf den Weg zu machen. Und die Freiheit ist ein Risiko, weil ich kann den falschen Weg nehmen. Aber Gott hat uns dieses Risiko einfach, er wollte mit diesem Risiko leben, weil er Kinder wollte und nicht Sklaven. Der heilige Thomas schreibt, wer das Böse nicht tut, weil Gott es verbietet, ist nicht frei, sondern ein Sklave. Wer aber das Böse meidet, weil es böse ist, der ist frei. Das ist ein cooles Zitat, ich wiederhole es. Wer das Böse nicht tut, weil Gott es verbietet, ist nicht frei, sondern Sklave. Sehen wir uns nicht alle ein bisschen da? Es gibt einen Theologen, ich will nicht viele Namen bringen, aber ich finde es wichtig, dass wir es wissen, Wilhelm von Ockham, ein Engländer, der war ein tiefgläubiger Mann. Und es erinnert mich ein bisschen an die Einführung von Michi Felix, die Frömmigkeit reicht nicht. Der Mann hat behauptet, wir müssen den Willen Gottes erfüllen. Das ist sehr schön. Aber Gott ist willkürlich und sein Wille muss nicht gut sein, aber wir müssen ihn erfüllen. Das ist monströs. Wir sind nicht der Willkür eines launischen Gottes irgendwie ausgeliefert. Nein, Gott will etwas, weil es gut ist. Und wenn ich etwas will, was gut ist, ist nicht nur, weil Gott es so will, sondern weil es gut ist in sich. Nur Nona ist Gott das Gute und deswegen ist alles, was gut ist, in Gott auch. Aber das ist nicht die Willkür Gottes, sondern sein Wesen ist gut. Ich finde, das muss sehr klar sein, weil sonst den Willen Gottes, rein den Willen Gottes erfüllen, nur um brav zu sein, ist nicht richtig. Wir sind Sklaven. Das Böse meiden, weil es böse ist, das sind die freien Kinder, weil es böse ist. Und noch dazu will das Gott auch nicht. Gut, okay. Ein paar Gedanken zur Freiheit. Wie gehen wir mit dieser Freiheit um und wie landen wir bei der Wahrheit und beim Guten? Und wie bleiben wir nicht picken bei der Freiheit? Die Freiheit ist ausgezeichnet, aber beweg dich. Such das Gute, such die Wahrheit. Die Wahrheit ist ausgezeichnet, aber verwendet sie. Bleib nicht in der Garage mit deinem tollen Auto. Sag nicht herum, nein, ich bin frei. Na und, wo gehst du hin? Ja, ich gehe überall hin und überall fühle ich mich wohl. Ah, okay. Also die Freiheit muss man verwenden und man muss sich nass machen. Gut, ich habe mir zwei Punkte aufgeschrieben, die uns helfen können, die Freiheit richtig einzusetzen. Der erste Punkt ist, wir brauchen Bildung, Verstand, Wille. Vergessen wir nicht, Adam und Eva haben es nicht geschafft. Und sie hatten Gott vor sich. Ich frage mich immer, oh Gott, wie kann das sein? Gott ist bei ihnen und noch dazu, sprich mit ihnen, es ist alles schön. Und sie sagen nein. Das heißt, seien wir auf der Hut. Denken wir nicht, ich weiß schon, wo es lang geht. Ich weiß schon, wo die Wahrheit ist. Ich weiß schon, wo das Gute ist. Nein. Wir müssen sehr viel von uns aus tun, weil wir es vergessen. Warum vergessen wir das? Was ist mit Adam und Eva passiert? Gut, mit Adam und Eva weiß ich nicht genau, was passiert ist. Ich glaube, der Stolz ist doch ein sehr starkes Stück. Aber unsere Freiheit ist verletzt. Unser Verstand ist verletzt. Unser Wille ist verletzt. Wir sehen nicht automatisch das Gute und die Wahrheit und rennen hin. Leider nicht. Wir müssen es suchen. Wir glauben, dass es gut ist und es ist nicht gut. Wir irren uns. Die Erbsünde haben wir alle in uns. Und deswegen brauchen wir Bildung. Wir müssen tiefe Überzeugungen haben, um gut leben zu können. Wir müssen ein Warum auf unsere Glaubensfragen haben. Wir müssen Bildung suchen. Ihr seid jetzt diese Woche da, Hut ab, das ist Bildung. Aber das müssen wir täglich vor Augen haben. Ich brauche Bildung. Welche Bücher lese ich? Welche Vorträge besuche ich? Schreibe ich mit? Wie oft geht es uns so, dass jemand uns sagt, naja, die blöde Kirche und mit den Kreuzzügen im Mittelalter. Und dann denken wir uns, ich war einmal bei einem Vortrag, ich kann mich nicht mehr erinnern. Was war das für eine Antwort? Leider, wir sind sehr herausgefordert heutzutage. Man erwartet von uns ständig Antworten auf alles. Okay, der Christ von heute braucht Bildung. Wie oft lese ich in den Katechismus hinein und weiß ich, was die Kirche wirklich sagt und nicht, was die anderen über die Kirche sagen? Bildung. Der zweite Punkt, wir brauchen geistliche Leitung. Heutzutage sagt man Begleitung vielleicht. Also wir brauchen jemanden, zu dem wir Vertrauen haben, der oder die uns hilft, uns auf das Wichtigste zu konzentrieren und uns Ziele zu setzen und uns die Wahrheit zeigt. Es gibt niemanden, der die Wahrheit verpachtet hat, aber es gibt schon Leute, die sich damit auseinandersetzen und die uns eine Hilfe sein können. Habe ich jemanden, mit dem ich immer wieder sprechen kann und ich sogar sagen kann, ich bin jetzt verloren, ich brauche ein Ziel wieder. Die geistliche Leitung ist ein Thema, das heutzutage irgendwie sehr modern wird. Jeder hat heute einen Coach oder einen Psychologen und man holt sich schon Rat von vielen Leuten. Jeder Unternehmer hat einen Berater. Wenn der Weg der Heiligkeit, wenn die Bildung meine Freiheit ein wichtiges Thema in meinem Leben ist, müsste ich mir überlegen, wie viel investiere ich in dieses Unternehmen? Es ist das wichtigste Unternehmen in meinem Leben. Okay, welche Coach hole ich mir? Und lernen wir auch, Vertrauen zu haben. Wir leben in einer Welt, in der das Vertrauen immer fragwürdiger wird. Es kommen schon, in der Schule sagen schon die Lehrer den Kindern, glaubt euren Eltern nicht, stellt alles in Frage. Das ist heute leider so. Und sind alle kritisch, Hauptsache kritisch. Und man tut sich schwer, Vertrauen zu schenken. Vielleicht tun wir uns auch schwer. Aber es ist ein wesentlicher Punkt, Vertrauen zu jemandem zu haben. Wir können nicht alleine wachsen. Es entwickelt sich auch eine Welt, in der wir alle den Eindruck haben, Hauptsache unabhängig werden, Hauptsache selbstständig sein. Ist das nicht so? Kann ich etwas für dich tun? Nein, 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 passt alles okay. Okay, dann helfe ich dir halt nicht. Soll ich dich am Flughafen abholen? Nein, 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 ich steige dreimal um und nehme den Koffer auf den Kopf und es geht schon. Du brauchst mich nicht abzuholen. Brauchst du Hilfe bei den Kindern? Nein, nein, alles okay. Es ist ein bisschen so, ich übertreibe, aber Hauptsache unabhängig von allen Menschen sein, selbstständig das Leben schaffen. Wir haben ein bisschen Angst, Abhängigkeiten zu schaffen, weil wer weiß, wenn sie mir jetzt hilft, wie verpflichtet bin ich? Und das ist falsch. Wir brauchen uns. Wachstum bedeutet mit den anderen, immer. Man wächst nicht allein. Die Gesellschaft darf uns nicht vorgaukeln, dass jeder einzeln sich erlöst. Weil nachher kommt der Punkt, am liebsten sterbe ich jetzt schon, damit ich überhaupt kein Problem mehr gebe. So weit sind wir schon. Nein, seien wir gerne abhängig. Seien wir gerne von anderen abhängig. Das ist ein großer Wert, ein urchristlicher Wert. Okay, vielleicht könnt ihr sagen, mich fragt kein Mensch, ob ich vom Flughafen abgeholt werden will. Okay, aber vielleicht können wir beginnen, es anzubieten. Bieten wir Hilfe an. Oder wenn uns jemand um Hilfe bittet, selbstverständlich, mache ich gern. Wow, es ist schon fast. Aber ich weiß nicht, sagen wir laut, wir brauchen uns und deswegen sitzen wir auch alle hier heute, weil ihr euch gegenseitig braucht. Wir brauchen uns sehen, wir brauchen uns unterstützen. Und genau das ist die geistliche Leitung. Eine Art, die Freiheit richtig einzusetzen. Gut, also Bildung, geistliche Leitung. Nachher, wenn ihr Fragen habt, was geistliche Leitung genau ist oder was Bildung genau ist, können wir mehr darüber reden. Der dritte Punkt, den ich mir heute aufgeschrieben habe, ist, konzentrieren wir unser Leben auf die anderen. Es gibt einen sehr interessanten Philosophen, der koreanisch-deutsch ist, der lebt in Berlin und hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Müdigkeitsgesellschaft. Und der Mann ist sehr interessant, weil er sagt, wir leben in einer Zeit, er ist ein Philosoph, ein Denker, er kann sich alles leisten, er sagt, wir leben in einer Zeit, in der wir keine Zeit haben, alle rennen und keinen Sinn haben. Wir rennen und wir haben keinen Sinn. Und er sagt, das ist ein Infarkt. Und zwar ein Infarkt der Seele. Und ich habe gefunden, der Mann ist gut. Jeder rennt herum alleine. Sogar die Leute, die Ehepaare heiraten allein und lassen sich alleine trennen. Wie oft erleben wir Kollegen, die sagen, du fragst nach der Frau, nach dem Mann, na, wir sind geschieden. Ach so, seit wann? Ja, schon eine Zeit lang. Ich habe nichts gehört. Ja, es ging uns nicht mehr, wir sind auseinandergegangen. Ah, okay. Man bittet nicht einmal um Hilfe. Die Kollegen merken es nicht einmal. Es ist erstaunlich, wie individualistisch wir geworden sind. Okay, Freiheit wozu? Freiheit, um zu lieben. Wer ist der freieste Mensch auf dieser Erde gewesen? Christus. Was hat er mit seiner Freiheit getan? Am Kreuz gestorben für die anderen. Die anderen sind unser Ziel. Und die Freiheit wollen wir nicht für uns, sondern für die anderen. Ich bin da für dich, das müssen wir den anderen sagen. Und nicht nur für unsere Kinder, das ist irgendwie selbstverständlich. Ich bin da für euch und ihr seid da für mich. Und das kann man schon schön sagen, aber wenn es wirklich so ist, gute Nacht. Aber es ist so, unser Leben, wir müssen leben für die anderen. Und das nicht nur die Klosterschwestern und die Priester, jeder Christ. Gut, Bildung, geistliche Leitung, Leben für die anderen. Das sind die drei Punkte, die ich euch mitgeben wollte, um in der Freiheit zu wachsen und die Freiheit richtig zu verstehen. Den Verstand anzuwenden, den Willen angesprochen zu fühlen und auf dem Weg zur Heiligkeit zu gehen. Das war's.
Das war's zwar noch nicht ganz, wir dürfen dich morgen nochmal hören. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar für den gewaltigen Vortrag. Das Wetter ist vorbeigezogen, aber du hast uns trotzdem hier sehr aufgewirbelt. Wir haben jetzt sogar noch ein bisschen Zeit, dass wir dir Fragen stellen dürften. Und daher kann ich den Ball gleich zu euch werfen. Muss ich heute beim ersten Mal gar nicht so viel moderieren, sondern darf euch bitten, wenn ihr Fragen habt, dass ihr euch gerne meldet. Genau, ich werde einfach mit dem Mikrofon durchgehen.
Guten Abend. Ich möchte die erste Sache ansprechen. Sie haben gesagt, dass der Herr Lefebvre hat die Freiheit von Menschen geleugnet. Wo ist das so definiert? Weil ich weiß, dass Herr Lefebvre hat gesagt, dass es ist wichtig, evangelisieren. Wenn wir aber annehmen, dass alle Religionen gleich sind, bedeutet das Ende von Evangelisation. Die Tatsache ist, dass was wir heute sehen, dass die Evangelisation ist in großen Teil erliegen. Es gibt sehr wenig, wo evangelisiert ist. Also in diesem Punkt muss ein Mann dem Lefebvre recht geben. Das zweite Punkt ist, dass alle Religionen sind gleich. Ich sage ganz bewusst, sind nicht gleich. Es sind Religionen, die sind Schritt von Mensch zu Gott, weil einfach das Göttliche in Menschen ist und man sucht irgendwie den Gott. Es gibt Religionen, wo man Menschenopfer gibt, was kann man definitiv nicht gutheißen. Und es gibt aber nur eine Religion, wo Gott spricht zu Mensch. Und das ist das Judaismus und dann Christentum. Das heißt, für mich ist Christentum herausragend gegenüber jede andere Religion. Und Sie haben jetzt angeschnitten, dass der Lefebvre hat gesagt, dass davon abgeleitet wird, dass die Freiheit, dass er leugnet die Freiheit der Menschen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich weiß, dass Lefebristen gewisse, oder Lefebristen, die Gesellschaft von Pius XII., gewisse Dokumente den Zweiten Vatikanum ablehnen. Also ich kann das jetzt nicht beurteilen. Aber ich bin nicht zu dem Schluss gekommen, dass er leugnet, dass ein Mensch hat Freiheit zu wählen. Das einfach stimmt nicht. Und ich sehe das nicht in seinen Schriften, das, was ich kenne. Ich kenne, ich kenne nicht allen und ich habe ihn nicht tief mich mit Lefebvre beschäftigt, eher nur am Rande. Aber viel von dem, was er gesagt hat, ich muss ihm recht geben. Und das ist die Sache. Die Kirche, die katholische Kirche ist eine herausragende Religion, ist nicht gleich mit anderen Religionen. Und die zweite Sache ist, dass durch diese gewisse Schlussfolgerungen vom Zweiten Vatikanum ist das Evangelisieren zum Erliegen gekommen. Da muss man ihm den Recht geben. Und ich bitte Sie, dass Sie das kommentieren, wie Sie das gemeint haben mit der Freiheit, bezüglichweise auf welche Dokumente Sie sich darauf berufen.
Ja, sehr gerne. Wahrscheinlich habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe Lefebvre nicht zitiert. Ich weiß nicht, was er sagt. Ich weiß nur, dass er dieses Dokument vom Zweiten Vatikanum nicht angenommen hat, aufgrund dieser Aussage. Ich gebe Ihnen recht, dass Lefebvre wahrscheinlich in vielen Dingen recht hat. Aber der arme Lefebvre, ich wollte ihn heute gar nicht bringen. Es ist mir nur gekommen, weil ich gesagt habe, das Dokument ist sehr umstritten gewesen und es hat sogar zu einer Trennung in der Kirche geführt. Aber die Kirche wollte darauf bestehen, dass die Person diejenige ist, die Recht auf Wahrheit hat und nicht die Wahrheit sich. Nicht das Recht der Wahrheit, sondern die Person hat das Recht. Und das finde ich eine wunderschöne Art und Weise, dass die Kirche ausgedrückt hat, diese Religionsfreiheit. Die Kirche hat es nicht aus den demokratischen Gesellschaften gelernt, sondern sie hat es so ausgedrückt, von Christus aus gesehen. Es ist nicht eine Errungenschaft der Vereinigten Staaten, weil ein Kardinal aus den USA da war. Das wird heute nämlich gesagt. Die Amerikaner haben die Religionsfreiheit in die Kirche eingesetzt. Absolut nicht. Das wollte ich nur kommentieren. Die Kirche hat später ein Dokument geschrieben, das würde Ihnen vielleicht gefallen, das heißt Dominus Jesus. Da geht es um die Frage, die Sie angesprochen haben, die Evangelisierung geht von Christus aus. Und in diesem Dokument wird gesagt, nur Christus ist in jedem Evangelisierung präsent. Sogar bei den Buddhisten oder egal welche Religion, ist immer durch Christus. Es gibt keinen anderen Vermittler. Und das wurde auch sehr kritisiert. Aber es ist so. Und die Kirche besteht darauf, dass der einzige Vermittler zwischen Gott und den Menschen Christus ist. Darauf hat die Kirche nie verzichtet. Etwas anderes ist, dass es Missionare gibt, die nicht missionieren. Etwas anderes ist, dass es Menschen in der Kirche gibt, die sagen, Evangelisation geht nicht mehr. Aber von der Kirche aus ist, glaube ich, immer sehr klar gewesen.
Sie haben als dritten Punkt Freiheit, um zu lieben, Leben für die anderen. Und da wollte ich fragen, ich bin da selbst immer in so einem Konflikt zwischen, also für die anderen da zu sein und gleichzeitig mich selbst nicht zu vergessen und nicht sozusagen auszubrennen irgendwo. Ich glaube, Mütter sind dazu immer, haben dazu eine besondere Versuchung. Und ich wollte fragen, ob Sie darüber noch was sagen können, wie das ist sozusagen, dass man da irgendwie die richtige, irgendwie was zur richtigen Balance zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe.
Ich habe jetzt nicht für Mütter gepredigt, hätte anders gesprochen. Ich glaube, die Haltung, also die Selbstliebe ist für mich, ich mag das nicht, aber es ist persönlich. Ich glaube, die Liebe ist immer eine Haltung. Die Liebe ist, muss, also es äußert sich schon in Taten, aber es muss nicht immer Action geben. Die Mutter kann lieben, wenn sie sich hinlegt. Man kann lieben, wenn man nicht mehr kann. Und ich glaube, die Art und Weise, wie man Liebe äußert, je nach Zustand, die Kreativität der Liebe, ist eigentlich urchristlich. Ich glaube, man kann ruhig sagen, du, weißt du was, ich kann nicht mehr. Und das ist okay. Aber durch den Blick können wir so viel Liebe schenken, dass der Mensch sich aufgenommen fühlt. Und oft ist es nicht eine Frage der Nächstenliebe, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, sondern wir suchen uns selber, wenn wir uns bis zum Abgrund unsere Kräfte bringen. Wir müssen uns ein bisschen schauen, wo ist die Leute um meine Absicht? Auf wen schaue ich, wenn ich einfach nicht mehr kann? Wem will ich was beweisen? Welche Erwartungen möchte ich suchen? Oft ist eine Mischung von, es ist nicht immer Nächstenliebe, wenn wir ausgebrannt sind. Und dafür brauchen wir uns, wir brauchen die Hilfe der anderen. Du, ich kann nicht mehr, weißt du was, hör mal auf, dich so wichtig zu nehmen. Entschuldigung, es gibt Leute, die ausbrennen aus Liebe zu den anderen. Aber es ist nicht immer so. Und deswegen ich sehe keinen Widerspruch zwischen auf sich selber zu schauen und sich hinzugeben für die anderen. Man kann auf sich selber schauen und trotzdem das Leben für die anderen hingeben. Eben die Liebe ist nicht nur immer rennen und iss und trink, sondern setzen wir uns hin und lesen wir ein Buch. Ist das nicht schön? Lieben wir uns durch ein Buch? Die Leute und die Absicht ist immer, und das ist immer innerlich, für wen lebe ich und was habe ich im Kopf?
Darf ich Sie bitten, noch einmal dieses Augustinus-Zitat zu sagen, weil da hätte ich eine Frage dazu, bitte.
Er sagt, wer das Böse nicht tut, weil Gott es verbietet, ist nicht frei, sondern Sklave. Wer aber das Böse meidet, weil es böse ist, der ist frei.
Aber geht es bei dem Ganzen nicht eigentlich um die Intention, wenn ich es nicht mache, weil ich mich fürcht vor Gott, quasi bin ich ein Sklave, und weil ich das Böse nicht mache, weil ich ihn liebe, dann bin ich schon frei. Ist nicht noch viel mehr da, die Absicht dahinter eigentlich entscheidend für das, ob frei oder nicht frei? Also ob ich es.
Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Es ist so, wie wenn man mich fragt, hast du einmal Ehebruch begangen? Und ich sage nein, weil der Papst es verbietet. Es wäre einfach zu wenig, auch wenn die Tat an sich gut ist. Nein, ich habe nicht Ehebruch nicht begangen, weil es falsch ist. Es ist schlecht. Ich habe mich für eine Frau, für einen Mann hingegeben. Die Sache ist an sich schlecht, nicht weil es mir jemand verbietet. Das will er, meine ich, glaube ich, sagen.
Es war ja das Beispiel von Adam und Eva. Und Gott sagt, sie sollen nicht von diesem einen Baum jetzt essen. Aber was ist die Begründung dafür? Warum sollen sie es nicht tun? Weil da ist ja jetzt nichts, was erstmal schlecht ist, sozusagen, an diesem Baum. Also es ist der Baum der Erkenntnis, aber also warum ist es dann genau da so? Was ist da die Erklärung? Also, wissen Sie, was ich meine?
Ja, ja.
Das irritiert mich jetzt irgendwie.
Ich frage mich das täglich.
Okay.
Ich glaube, es gibt sehr viele theologische Interpretationen. Letztlich geht es darum, dass Gott hat Adam und Eva auch frei gemacht. Und er will auch, dass sie es beweisen. Also Gott will immer Kinder haben, Kinder, die ihn lieben und nicht gezwungen sind, ihn zu lieben. Deshalb wollte er das auch nicht nur von uns jetzt, sondern auch von Adam und Eva. Und er sagt ihnen, bitte, 1000 Bäume, einer nicht. Wo sitzt die Eva? Dort. Es ist diese Feuerprobe, die Gott, man weiß auch nicht, war das ein Baum, war das nicht ein Baum. Es war eine Prüfung, die, man sagt auch, Gott hat auch den Engel eine Prüfung gestellt. Es gibt sehr viele, also ich lese sehr gerne, wie die Engel, also angeblich haben die Engel nicht akzeptiert, dass Gott ein Mensch wird. Die Menschwerdung Christi, warum wird Gott nicht ein Engel, sondern ein Mensch? Boah, sowas Niedriges. Aber Gott ist Mensch geworden und dann haben einige rebelliert. Das war irgendwie auch eine Prüfung. Und andere Engel haben nicht rebelliert, sondern den Willen Gottes akzeptiert. Gut, also Gott will immer, dass wir ihm doch freiwillig sagen, ich will das. Was für eine Prüfung war, weiß man nicht. Der Scott Hahn hat eine sehr interessante Theorie. Und zwar, er sagt, ja, die Sünde Evas und Adam und Evas war eine Sünde des Stolzes. Sie wollten irgendwie sich auf Gottes Ebene stellen. Warum ein Verbot? Das können wir auch. Er sagt, Adam und Eva waren schon, die Liebe hat schon aufgehört zwischen beiden. Und es war schon, er sagt sehr interessant, wo war der Adam, als die Eva von einer Schlange angegriffen wird, beginnt mit einer Schlange zu sprechen, wo ist ihr Mann? Und beginnt ein Dialog und der Adam komm nicht und sag, hey, ich bin hier der Chef. Also es war schon zwischen beiden ein bisschen die Liebe und Liebe erkältet und Stolz, kann man wegfahren schon. Und Scott Hahn sagt weiter, Adam hat gemerkt, dass die Eva Probleme hat, aber er merkt, wenn ich sie verteidigen will, muss ich mein Leben hingeben, weil womöglich muss ich gegen diese Schlange kämpfen. Und er war nicht bereit. Also er ist nicht bereit, sein Leben für seine Frau hinzugeben. Und deswegen muss Gott Christus schicken, damit er es uns zeigt. Ich finde es eine sehr schöne Interpretation. Also es ging um Ungehorsam Gott gegenüber, aber die Liebe war schon nicht mehr so Hi, hier ist die Eva. Wir machen uns was Schönes. Endlich ist eine da. Ein paar Kapitel vor diesem und danach ist es ihm schon fad. Gut, also ich finde, da ist auch eine gute Erklärung.
Danke für die vielen, vielen super Anregungen. Du hast in Aussicht gestellt, Amparo, noch etwas zu geistlicher Begleitung vielleicht zu sagen. Ich würde dich darum bitten,
wie bitte?
Wegen geistlicher Begleitung,
ja.
Wie würdest du gute geistliche Begleitung etwas ausführlicher sozusagen beschreiben? Wie merke ich den Guten vom weniger Guten, den Unterschied meine ich, von der Begleitung her? Mhm. Und wo sind sie, die guten geistlichen Begleiter? Wie finde ich einen?
Ja. Also wie man jetzt schon weiß, gibt es auch geistliche Begleitung. Also bis jetzt war immer geistliche Begleitung, Leitung, immer von Priestern geführt. Das war in der Kirche sehr gewöhnlich. Jetzt gibt es auch Laien, die ausgebildet werden und auch sehr gute geistliche Leitung machen. Also ich kann nur selber sagen, im Opus Dei lernen wir die Laien auch geistliche Leitung zu machen. Zwischen Leitung und Begleitung also jetzt hat sich das Wort Begleitung durchgesetzt. Ich finde, okay, geistliche Begleitung ist gut, aber irgendwann muss mir auch mein geistlicher Begleiter sagen, du, stopp. Und wenn das eine Begleitung nicht zulässt, finde ich dann besser geistliche Leitung. Das ist meine Meinung. Was mache ich in einer geistlichen Begleitung? Also ich lege meine Umstände dar, also ich bin verheiratet, nicht verheiratet, habe ich so viele Kinder. Ich arbeite so viele Stunden. Man gibt sich ein bisschen zu kennen und man sagt, wie kann ich wachsen? Und zwar in den Tugenden wachsen. Wachsen ist nicht immer mehr tun. Noch einen Rosenkranz, noch eine heilige Messe. Also irgendwann sage ich, Entschuldigung, ich bin kein Priester, also nicht einmal die Priester. Wachstum ist ein anderer Christus zu werden. Christus ist unser Modell. Wachsen ist so zu werden wie Christus. Das heißt, fangen wir mit Tugenden an. Es gibt die vier Kardinaltugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit. Bin ich gerecht? Bin ich klug? Oft wissen wir es nicht. Ich möchte gerne in diesen Tugenden wachsen. Man kann den geistlichen Leiter vorschlagen, ich würde gerne in diesen Tugenden wachsen. Oder Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich tue mir so schwer mit der Hoffnung. Wenn ich die Welt schaue, wissen Sie, was ist das für eine Tugend? Also man muss ein bisschen schon die Schwächen zeigen und die Umstände und bitten, dass man begleitet wird. Man kann auch sagen, wissen Sie, ich bin, weiß nicht, ich tue mir sehr schwer mit dem Maßhalten. Nicht, dass ich Alkoholiker bin, aber fast. Oder irgendein Problem, das man hat. Man geht zu einem geistlichen Leiter, um eben Horizonte zu haben, aber wir müssen ihm ein bisschen sagen, was mit uns los ist. Und vielleicht ist am Anfang gut einmal im Monat, vielleicht ist später alle zwei Wochen besser, vielleicht ist für eine Person, die ein bisschen zu, es ist immer sehr schwierig, also am besten ist es einzeln zu besprechen, aber es gibt Menschen, die dazu neigen, sie sind froh, wenn jemand für sie entscheidet. Sie sind froh, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Dann diesen Menschen muss man sagen, weißt du was, zum geistlichen Leiter alle zwei Monate. Also man muss ein bisschen wissen, wie die Persönlichkeiten sind. Aber wenn es keine Pathologien gibt und jeder normale Mensch einmal im Monat sich mit einem geistlichen Leiter zu treffen und zu sagen, ich hatte diese Ziele und sie sind am Anfang gut gegangen, aber später nicht, okay, noch einmal. Oder das ist sehr gut gegangen, ich möchte wieder noch ein Ziel. Und Und es ist eine Freude, weil man sich selber sieht, wie man wächst und in der Liebe wachsen. Also es gibt so viele, oft ist die, glaubt man, dass man, um zu wachsen, immer mehr tun muss, aber es ist eben nicht das, sondern es ist Vertiefung. Und oder zum Beispiel, es ist auch eine Hilfe, wenn man sagt, ich weiß nicht, am Sonntag war ich nicht in der Messe, schrecklich. Ja, warum? Meine Mutter ist krank geworden und ich musste ins Spital und dann habe ich keine Messe gefunden. Vielleicht sind wir unruhig und der geistliche Leiter sagt uns zu, die Liebe hat in dem Fall gewonnen. Gott wird schon schauen, was er mit deiner Messe macht, aber deine Mutter war wichtiger. Also ein bisschen ein Feedback zu bekommen, oder ich habe so gehandelt, wie finden Sie das? Ja, das war super. Oder, naja, hättest du das machen können? Ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Antwort, ja.
Vielen Dank. Danke für, nicht nur für den tollen Vortrag, sondern auch jetzt für die Fragen, für deine Antworten, die du uns gegeben hast. Ich darf noch mal kurz die drei Mittel wiederholen, die du uns verschrieben hast, damit wir keinen Seeleninfarkt bekommen. Als erstes hast du uns die Bildung ans Herz gelegt, dass wir das weiterverfolgen. Als zweiten Punkt die geistliche Leitung. Das haben wir heute schon am Vormittag von der Schwester Maria Dulcissima gehört, und die Priester zu Hause werden sich wundern, wenn nach Pöllau sie ganz viele Anfragen bekommen. Dann der dritte Punkt war, dass wir den Blick auf die anderen werfen, nicht auf uns selbst. Und zum Abschluss muss ich noch sagen, wir freuen uns wahnsinnig, dass du auch morgen noch einen Vortrag halten wirst. Es wird vielleicht ein bisschen weniger heiß hier oben. Allerdings habe ich vergessen, dich vorzustellen, und damit die Leute in der Zwischenzeit dich auch, damit der Smalltalk-Einstieg ein bisschen leichter fällt, darf ich noch kurz erwähnen, wie gesagt, du bist ursprünglich aus Spanien, hast dann aber bald erkennen dürfen, wie schön Österreich ist, und bist nach Innsbruck zum Studium gegangen, lebst jetzt bereits seit einigen Jahren in Wien. Wie man schon ein bisschen durchhören hat können, bist du beim Opus Dei und hast dort schon einige leitende Tätigkeiten innen. Vor allem bist du seit 2022 dem Leitungsteam der Frauen in der Region Mitteleuropa, stehst du vor. Das umfasst den gesamten deutschsprachigen Raum Ungarn und Rumänien. Du bist bei verschiedenen Weiterbildungsprogrammen dabei. Vor allem bist du auch Familienmediatorin. So hast du dich mir beim ersten Mal vorgestellt. Das ist ein sehr großer Teil deiner Tätigkeit. Genau, das bist du. Du freust dich sicher auf viele Begegnungen. Wir danken dir sehr für den Vortrag.
Ich danke sehr euch.